Geschichten vom Ankommen. Junge Stimmen aus dem postsowjetischen Raum. Ein Kooperationsprojekt der Yuan Praxisstelle Antisemitismus und Rassismuskritische Jugendarbeit der Amadeu-Antonio-Stiftung und Manipod, dem Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Gesellschaft der Vielen.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, euch dabei haben zu können und darüber reden zu können, wie es ist für geflüchtete Menschen aus der Ukraine und auch Menschen aus der Ukraine, die eingewandert sind in Deutschland. Wollt ihr euch kurz vorstellen, wer ihr seid?
Ja, mein Name ist Violetta Gerschmann-Labunski. Ich bin 81 geboren und bin 1998 mit meinen Eltern und meinem Bruder aus der Ukraine ausgewandert. Ich komme aus der Stadt Zhytomyr, das ist ungefähr 100 Kilometer westlich von Kiew, und lebe mittlerweile seit 24 Jahren hier, habe hier studiert und geheiratet und habe zwei Kinder.
Я Юлія Голубка, приїхала з міста Житомир також. Разом з донькою з кінця березня ми в Берліні. Спочатку ми були в Угорщині три тижні, і потім вже по рекомендаціям Віолетти ми приїхали в Берлін.
Das ist Julia Holubka. Sie ist seit März 2022 in Deutschland und ist als Kriegsgeflüchtete erstmal nach Ungarn geflohen und mit ihrer Tochter dann kurze Zeit später nach Berlin. Und sie kommt auch aus Zhytomyr in der Ukraine und wir sind seit 30 Jahren befreundet. Also ich habe den Fluchtweg sozusagen von ihr verfolgt und habe dann irgendwann, als ich gemerkt habe, in Ungarn passiert nichts, also in Sachen Registrierung oder irgendwelche Hilfen. Also sie waren da einfach in einem Hotel untergebracht, haben was zu essen bekommen, aber die Sprache ist halt sehr schwer und Julia hat in der Schule auch Deutsch gelernt, also ein bisschen hatte sie schon Vorkenntnisse und wir dachten, es wird einfacher, weil sie hier mich hat, für sie und ihre Tochter hier erstmal anzukommen.
Wie war das für dich, dann aus der Ukraine zu fliehen? Welchen Beschluss hast du dann in dem Augenblick gefasst und welche Motivation hattest du, was für Gedanken hattest du, also als du dann von der Ukraine geflohen bist?
Die ersten Kriegstage waren die in der Ukraine und ungefähr am dritten Tag sind die Kriegsflugzeuge oder Helikopter sehr tief geflogen, das war sehr laut und die Tochter hat sich sehr erschrocken und sie haben ihr beigebracht, dass sie sich auf den Boden legen soll und mit den Händen, mit den Armen oder Händen den Kopf bedecken soll.
Da, бо ми не знали, хто літає, чи це...
Es war nicht klar, ob es ukrainische oder russische Flugzeuge oder Helikopter waren. Es war sehr laut und also es gab keine Informationen, aber später wurde klar, es waren ukrainische und die sind zum Tanken geflogen,
weil in
unserer Heimatstadt in der Nähe ist eine Militärbasis, die sind sie zum Tanken hingeflogen. Das war während in Kiewer Region gekämpft wurde.
Da. І почалися перші сирени в Житомирі, і ми перший раз ми пішли з цими всіми водою, плід, ну, це як по інструкції воно було.
Dann hat's angefangen mit Alarm, Sirenen in Zhytomyr und die sind zum ersten Mal in Bunker gegangen. Da gab es sehr, sehr viele Menschen mit sehr kleinen Kindern, mit Haustieren. Sie haben einfach Decken mitgenommen und Isomatten und das Kind hat sich aber immer sehr erschrocken und es war nicht klar, wie lange das Ganze dauert und wann sie wieder raus können. Und genau, es war halt sehr viel Angst mit dabei.
Ja. І тоді Віталіка з Києва сказали, що можна виїжджати до Угорщини, але потрібно самому доїхати до кордону.
Ihr Mann arbeitet in einem Pharmaunternehmen und die Geschäftsstelle ist in Ungarn und es wurde angeboten allen Mitarbeitern dieses Pharmaunternehmens, dass Frauen mit Kindern nach Ungarn ausreisen können. Und dann haben sie ganz schnell ihre Sachen gepackt. Der Mann musste sie, also das war die Bedingung, dass der Mann sie bis zur Grenze bringt. Und dort geht's dann weiter.
Виїжджали, ми зібралися швиденько, і почалася друга сирена в Житомирі. Тобто ми прийшла перша, і ми зібрали там речі буквально, я не знаю, скільки хвилин. І почалася друга сирена, і ми виїжджали вже під цю сирену. Це, звісно, було дуже страшно, бо ти не знаєш.
Kaum haben sie gepackt, war schon die zweite Sirene und die sind trotzdem aber gefahren. Sie haben sich sehr gefürchtet, weil auch andere Bekannte, die vorher sich auf den Weg gemacht haben, berichtet haben, dass es auch unterwegs Sirenen gab und auch Explosionen. Und wenn man unterwegs ist, kann man sich nirgendwo verstecken. Es waren wirklich mehrere Autoreihen, es gab kaum Benzin, alle Tankstellen waren leer. Und das war halt die Frage, ob man bis zur Grenze kommt oder nicht.
Ihr Mann hat sie und ihr gemeinsames Kind zur Grenze gebracht mit dem Auto und das hat sehr lange gedauert, weil sehr, sehr viele Autos unterwegs waren und das hat sich ganz doll gestaut und sie waren 24 Stunden bis zur Grenze unterwegs und dass ihr Mann das sehr schwer hatte und fast am Steuer eingeschlafen ist und er ist der Einzige, der Auto fährt. Sie musste ihn die ganze Zeit bei Laune halten. Diese Reise zur Grenze in diesen ersten Tagen des Krieges, als sie losgefahren sind, war sehr, sehr schwer.
Wie war das Ankommen in Deutschland? Gab es da auch Probleme?
Probleme waren nur mit Dokumenten und Staatsbürgern, довго чекати терміну, листи, у нас немає листів, багато листів якихось приходило, і якби я була би сама, ну, без допомоги.
Probleme gab es oder gibt es mit Behörden, Wohnraum natürlich auch. Und ich sagte, wenn sie hier ohne Hilfe wäre, dann wäre sie so ziemlich verloren. Weil sie hätte es nicht geschafft, diese ganzen Anträge zu stellen. Es gibt sehr viel Bürokratie, sehr viele Briefe. Das kennen sie in der Ukraine nicht. Da sind sie wirklich schon viel weiter, was die Digitalisierung angeht. Und sie sind das auch nicht gewohnt. Und natürlich auch alles auf Deutsch. Das hätte sie nicht geschafft, diese ganzen halt bürokratischen Punkte.
Die Hilfe war es jetzt in dem Fall du.
Genau.
Kennst du vielleicht auch andere Leute aus der Ukraine, die zum Beispiel hierher gekommen sind, aber dann wieder zurückgegangen sind? Oder wie ist es auch bei dir? Willst du wieder zurückgehen? Und wie empfindest du das Leben hier? Ist es für dich empfänglich oder ist es schon noch immer mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden, weil du ja jetzt schon eine Weile hier bist?
Ну, багато людей, якби є, яких я знаю, які тут з України.
Wir kennen sehr viele Menschen aus der Ukraine und ungefähr die Hälfte ist zurückgegangen. Es gibt aber sehr viele aus den Orten, die zerstört sind und sie haben gar keine Möglichkeit mehr zurückzugehen, weil sie sind mit Kindern hier. Und wenn dort nicht kein Wohnraum mehr ist, ihre Häuser zerstört sind, dann haben sie keinen Ort mehr, um zurückzukehren. Genau.
Ihr Mama meine виїжджала з Italien. І вона повернулася в травні, і вона мені кожен раз говорить, не їдь назад, не треба їхати, бо то не життя, дитина.
Ihre Mutter ist auch im März oder im Februar schon nach Italien zu ihrer Freundin geflohen. Sie ist aber im Mai zurückgekehrt und sie telefonieren jeden Tag und sie sagt ihr jeden Tag, dass sie nicht zurückkehren soll. Noch nicht, weil die Situation sehr schwierig ist. Also man kann überhaupt nicht abschätzen, ob die Kinder morgen zur Schule können oder nicht. Und es gibt täglich Sirenen, Explosionen. Jetzt gibt es halt große Schwierigkeiten mit Energieversorgung oder kein Wasser. Und wir stehen vor dem Winter und dass man immer wieder auch in die Bunkern muss, obwohl unsere Stadt, wie gesagt, etwas westlicher liegt. Aber trotzdem gibt es immer wieder diese Gefahr und auch diese Drohnen, die auch überall über ganz Ukraine fliegen. Und ihre Mutter empfiehlt ihr auf jeden Fall hier zu überwintern. Aber Julia sagt, in der Zukunft möchte sie in der Ukraine leben.
Du willst zwar langfristig schon auf jeden Fall zurück in die Ukraine, aber was müsste sich hier verändern, damit sich die Situation für Menschen wie dich, die aus der Ukraine geflüchtet sind, dann verbessert? Also dass sich die Lage hier einfach verbessert für Menschen, die halt auch aus Kriegsgebieten fliehen müssen?
Ну, какие дела может быть? Просто то я батьківщина і вона одна. І якби я коли-то там виріс і були зовсім другі можливості. Тут ти приїжджаєш, та получається, ти починаєш все з нуля.
Es gibt nur eine Heimat und natürlich ist ihr Leben dort, also sie hat ihr Leben dort mit ihrem Mann aufgebaut und es ist egal, wohin man flieht, überall muss man bei Null anfangen. Als erstes die Sprache lernen und irgendeinen Beruf ausüben, was auch Nutzen hat, also um hier nützlich zu sein. Und natürlich ist es für sie, wenn sie dort das alles hatte, hier bei Null anzufangen. Das ist ja nicht so, dass sie diese Entscheidung getroffen hat, auszuwandern. Das ist ja was ganz anderes. Zum Beispiel bei meinen Eltern war das so, sie haben diese Entscheidung getroffen. Und deswegen hat man diese Schwierigkeiten damals auch ganz anders wahrgenommen und ganz anders bewältigt, weil man ein Ziel hatte. Man wusste, dass man in ein fremdes Land kommt, dass man erstmal die Sprache lernen muss, dass die Kinder studieren oder was auch immer. Und hier sind Menschen, die wurden von einem Tag auf den anderen rausgerissen. Sie hatten gar nicht diese Wahl. Es gibt natürlich welche, die sich freuen und sagen, das wollte ich schon immer. Ich hatte nur nicht diese Möglichkeit. Ich denke schon, dass es solche Menschen gibt. Aber es gibt sehr, sehr viele, die nie ihr Land verlassen wollten. Sie sind Ukrainer und wollten in der Ukraine leben. Und dazu gehört sie.
Ja, verstehe ich. Der ukrainische, der neue ukrainische Botschafter in Deutschland hat ja auch gesagt, dass russische Staatsbürger nicht nach Deutschland einreisen sollen, weil es da zu Problemen kommen könnte. Wie siehst du das? Also es gab jetzt auch noch, glaube ich, hier in Berlin einen Fall, da wurde ein ukrainischer Mensch von russischen Staatsbürgern geschlagen oder so. Wie siehst du das? Oder ihr?
Vielleicht kann ich erstmal antworten. Ich finde es schwierig, mit Ja oder Nein diese Frage zu beantworten. Denn wir wissen alle, dass es in Russland viele Menschen gibt, die mit dieser Regierung nicht einverstanden sind, die aber große Angst haben müssen, sich also überhaupt dort das in irgendeiner Weise auszudrücken. Und ich kann mir vorstellen, dass es für die deutschen Behörden sehr schwierig sein wird, rauszufiltern, ob das, ob man diese Menschen, die gegen die putinsche Regierung sind, diese rauszufiltern und sie hier aufzunehmen. Und natürlich werden unter diesem Deckmantel auch andere die Flucht ergreifen. Und natürlich weiß man nicht, mit welchen Zielen sie hierher kommen.
Meine Meinung ist, dass du die Deutsche nie, bo z jednej strony jakby rozumiesz, że one tikają.
Also schwer, ja oder nein, oder eine Meinung dazu zu bilden, weil sie sind vom Angriff Russlands geflohen. Nach ukrainischem Gesetz wurden die Männer nicht rausgelassen. Wenn sie aber die Wahl hätte, natürlich hätte sie auch ihrem Mann gesagt, dass er fliehen soll, weil dieser Krieg völlig sinnlos ist. Also natürlich ist es ein Krieg, die Ukrainer verteidigen ihr Land, aber eigentlich ist er... Ne, im eigentlichen Sinne, wenn man überlegt, ist dieser Angriff Russlands auf die Ukraine völlig, völlig unbegründet und völlig sinnlos. Und das ist einfach sehr, sehr schade um so viele Menschen, die dort ihr Leben lassen. Und natürlich ist es verständlich, dass auch Männer in Russland fliehen, weil sie nicht kämpfen wollen. Und man kann sagen, natürlich je weniger in Russland bleiben, umso weniger gehen dann in diesen Krieg. Also irgendwo ist das auch gut.
Für mich ist es auch interessant, dass sie die Mobilmachung erklärt haben, aber nicht gleich die Grenzen geschlossen haben. Und es gibt eine Meinung dazu, dass sie erstmal alle Männer, die halt mit der Mobilmachung und mit dem Krieg nicht einverstanden sind, rauslassen wollten, um den Widerstand im eigenen Lande nicht zuzulassen. Und das ist eine Meinung, die ich für logisch finde.
Wir haben jetzt auch schon gesagt, dieser Krieg ist sinnlos. Ganz klar, Krieg ist immer sinnlos, aber dieser wahrscheinlich vielleicht noch mehr. Soll es sozusagen überhaupt keinen Widerstand geben in der Ukraine oder bedarf es schon auch Widerstands gegen diese, gegen den russischen Angriffskrieg?
Да, здесь, ну, а чему на мою взагалі комусь віддати свою територію і, ну, життя інших людей, ну, для чого? Звісно, ми оборонятися, ну,
ganz sicher und das kommt überhaupt nicht in Frage, dass Ukraine ihre Territorien verliert. Es gibt überhaupt keinen Grund dazu. Ukraine ist ein souveräner Staat und Ukraine hat niemanden angegriffen.
Якщо хтось хоче бути з Росії, будь ласка, виїжджайте і живіть там.
Wenn es Menschen gibt, die in der Ukraine nicht leben wollen, die können nach Russland ausreisen, das gibt es nicht verboten.
Jetzt gab es ja auch schon Solidaritätsbekundungen von Europa und Deutschland und insbesondere am Anfang hat man ja immer gefordert, dass Waffen geliefert werden in die Ukraine. Ist jetzt sozusagen das damit getan oder müsste eigentlich viel, viel mehr passieren? Also beispielsweise wirtschaftliche Sanktionen gegenüber Russland. Also ist der Aufschrei noch zu still oder müsste man vielleicht auch die wirtschaftlichen Sanktionen auf China umwälzen, weil ja China noch mit Russland kooperiert? Reicht das nicht oder ist das sowieso schon am Limit, was gemacht werden kann?
Недостатньо, бо вони кажуть, там ми дамо стільки-то, стільки-то, наприклад.
Es wird sehr viel gemacht, aber es ist noch nicht genug und vor allem nicht schnell genug. Es wird viel versprochen und dann vergeht sehr viel Zeit und diese Waffen oder diese Lieferungen des Schutzmaterials oder was auch immer braucht man jetzt. Und es kommt dazu, dass sehr viele Freiwillige und Volontäre und Fonds gebildet werden, die unter Menschen selbst sammeln und das Ganze an die Front schicken. Und was die Sanktionen angeht, wir sind auch in der ukrainischen Community in Berlin sehr aktiv. Also ich eigentlich schon seit 2004, seit der Orangenen-Revolution und seit dem Maidan 13/14 sind wir hier immer auf die Straße gegangen und ganz laut geschrien und vor Putin gewarnt, aber leider wollte uns keiner hören. Und genau, was die Sanktionen angeht, haben wir schon von Anfang an eigentlich Gas- und Ölembargo gefordert und dazu aufgerufen. Und das ist klar, dass es sehr teuer wird, dass wir das Ganze auch teuer bezahlen müssen hier in Deutschland, dass wir wahrscheinlich große Schwierigkeiten hier auch haben werden, aber das ist wahrscheinlich der Preis für den billigen Gas, den wir hier jahrzehntelang hatten.
Vielen Dank. Gibt es sonst noch etwas von eurer Seite, worüber ihr gerne reden würdet?
Про батько, про дане, про дочі, про
Stimmt. Julias Familie ist eigentlich, sie ist zwar hier, aber sie hat sehr viele Verwandte, die überall in der Ukraine zerstreut sind. Ihre Oma, ihre Tante und ihre Cousins leben in Donbass, in den okkupierten Gebieten. Und eigentlich seit 2013 an der Grenze zu den okkupierten Gebieten, also noch auf der ukrainischen Seite, haben aber diese 8 Jahre Krieg, der eigentlich nicht so benannt wurde, diese ganzen 8 Jahre, live miterlebt sozusagen. Mhm. Und jetzt ist auch die Region, wo sie leben, auch okkupiert. Sie hält Kontakt zu allen ihren Verwandten, aber die Verbindung ist sehr, sehr schlecht. Mhm. Und es gab auch, also ich verfolge das auch, ne? Sie erzählt mir das täglich, seit sie hier ist. Und das ist für mich auch natürlich total spannend. Wenn sie mal Verbindung hatten, dann haben die Verwandten berichtet, dass sie zum Beispiel 4 Monate ohne Strom gelebt haben. Ständig unter Beschuss. Eins der Häuser, was sie besitzen, wurde auch halb zerstört.
Зараз немає корівус, наприклад, бабушка впала і немає допомоги ніякої. Тобто навколо навіть там якісь там маленькі чи районні центри, їх немає. Вони волновати немає. Ну, якби немає.
Ihre Oma ist 88 Jahre alt und sie hat sich geweigert, auszureisen. Und deswegen musste auch ihre Tante dort bleiben. Also ihre Tante ist jünger und sie wäre, sie würde gerne ausreisen, aber wegen der Oma ist sie da geblieben und jetzt hat sich Oma verletzt, ist hingefallen und es gibt gar keine gesundheitliche Versorgung, keine medizinische Versorgung. Die gibt es einfach nicht.
Also,
da wurde, also weil die Städte, die es gab und wo es Krankenhäuser gibt, die gibt es einfach nicht mehr. Es gibt auch nichts. Genau, es ist alles zerstört und die Ärzte, die letzten Ärzte sind ausgereist oder leben nicht mehr und deswegen kriegt sie keine Hilfe. Also sie liegt einfach da ohne medizinische Hilfe. Das ist der eine Teil ihrer Familie und dann ihr Vater lebt mit seiner Mutter, also die andere Oma von Julia, in Tschernihiw und das ist nördlich. Und das war auch total spannend, weil er hat ihr auch täglich, es gab Teilokkupation von Tschernihiw im März, März, April und er hat das Leben in der Okkupation ganz genau
beschrieben.
Auch ohne Strom, ohne Wasser. Es gab Tage, wo er 4 bis 6 Stunden in der Schlange stand, um ein Brot zu bekommen oder Trinkwasser. Und es gab Tage, wo er an kein Trinkwasser gekommen ist. Da hat er einfach Wasser aus dem Fluss geholt und die haben das 3 Stunden lang gekocht, damit es draußen man was kochen konnte. Und sobald es dann möglich wurde und die Stadt befreit wurde, hat ihr Mann aus Zhytomyr zum Beispiel ein Paket geschickt mit nötigen Medikamenten,
mit Lebensmitteln,
damit sie wenigstens für eine gute Zeit etwas haben. Und dann ist es noch sehr interessant, sie hat noch Verwandte auf der Krim, die mit russischer Regierung sympathisieren. Und das sind jetzt sozusagen 2 Fronten in der Familie. Und das ist immer noch, trotz dieser Schrecken des Krieges, verteidigen sie ihre Position sozusagen. Und wollen nicht glauben. Und das ist so dieser Graben, der in sehr vielen Familien herrscht. Halt Menschen, die auf der anderen Seite leben, die russisches Fernsehen konsumieren und die eher dem, wir nennen ihn Zombokasten, den Fernseher, mehr glauben als ihren Verwandten in der Ukraine, die sterben, die verhungern müssen jetzt, die ohne Strom leben. Und das ist so das Absurdeste. Und es gibt halt so viele Familien, durch die dieser Graben verläuft.
Was denkt ihr, warum ist das so? Also, ich meine, im Endeffekt zum Beispiel jetzt auch, die Familienmitglieder schicken auch bestimmt irgendwie Bilder und so. Also, die sehen das ja dann auch von den Verwandten.
Die wollen das nicht glauben. Mhm. Sie glauben wirklich dem Fernsehen, dass in der Ukraine Nazis, Faschisten.
Ja, ja, ja.
Jetzt ist es sogar so weit, dass sie haben ja keine Nazis und Faschisten in der Ukraine entdeckt. Deswegen können sie das so schlecht ihren Verbrauchern sozusagen in Russland verkaufen. Jetzt suchen sie Satanisten. Jetzt sagen sie, sie führen einen Krieg gegen die Satanisten. Und Ja, das ist wahrscheinlich, also diese Propaganda, die da seit vielen, vielen Jahren in die Köpfe von Menschen geflossen ist, hat anscheinend so eine Kraft, dass Menschen nicht mehr unterscheiden können, wo Wahrheit ist und wo Lüge.
Пише, де ваші бандерівці ховаються, в яких лісах. Я кажу, які бандерівці? Кажу, скільки років жу, не бачила ще ні одного. Ну, і присилає мені, я читаю новини, що ти мені розказуєш? Дивись, ось тут було так. І вона мені присилає зовсім все навпаки.
Ihre Verwandten aus der Ukraine in den ersten Tagen des Krieges hat ihr geschrieben und gefragt, wo verstecken sich eure Nazis, in welchen Wäldern? Und Julia schreibt ihr, ich lebe hier seit 36 Jahren und habe noch nie irgendwelche Nazis hier gesehen. Und sie sagt, nein, ich lese Nachrichten, ich gucke unsere Nachrichten und hier wird genau das Gegenteil erzählt.
Wow. Okay, ja krass, dann ist das vielleicht auch die Erklärung dafür, weshalb der Aufschrei in Russland auch nicht existiert. Also weshalb es da nochmal wahrscheinlich noch extremer ist.
Genau, also wir haben wirklich darauf gehofft, die ersten Tage und Wochen, dass in Russland Menschen aufstehen, dass sie so empört sind, dass sie wirklich so, dass sie Widerstand machen. Und natürlich würde es nur etwas bringen, wenn Millionen auf die Straßen gehen würden. Diese paar Tausend, die da rauskommen, das kann nicht zu einem, zu etwas bewegen und was diese Regierung stürzt. Aber das ist nicht passiert. Und ich gucke auch oft irgendwelche Reportagen, wo Menschen einfach in Moskau oder in anderen Städten gefragt werden, wie steht ihr zu diesem Krieg? Und die sagen, ja, macht ihr alles richtig, Putin macht alles richtig, man muss das zu Ende bringen und alle Nazis in der Ukraine vernichten. Und dabei vernichten sie Familien, also was ich am schrecklichsten finde, in diesen okkupierten Gebieten werden ja sehr, sehr auch viele, also Zivilbevölkerung wird ja vernichtet. Ja. Und es gibt Kinder, die ohne Eltern bleiben. Ja. Diese Kinder werden von den Russen nach Russland deportiert. Und dort werden diese Kinder von den russischen Familien adoptiert. Und ich finde das am allerschrecklichsten. Ich weiß nicht, ob es später, wenn der Krieg vorbei ist, möglich sein wird, diese Kinder wieder zurückzuholen. Und Kinder sind ja so machtlos. Ja, vielleicht würden sie sich die ersten Tage noch wehren. Ich habe sogar ein Interview von einer russischen Frau gehört, die so ein Kind aufgenommen hat und die sich über diese Kinder empört hat. Was für schlimme Schimpfwörter sie in Putins Adresse gesagt haben. Mhm. Ja? Weil die Kinder in der Ukraine halt alle jetzt diese Wörter kennen oder die benutzen. Ja? Und sie sagt, ja, aber nach ein paar Tagen haben sie ihm erklärt, dass Putin gar nicht so schlimm ist. Und dann und das ist das, was mir so im Herzen am meisten wehtut, weil die Kinder kann man so gut manipulieren und es wird sehr, sehr schwierig sein, später diese Kinder wieder zurückzuholen, weil das ukrainische Kinder sind und ich glaube nicht, dass in den Städten, wo die okkupiert sind, wo es keine ukrainische Regierung oder ukrainischen Organisationen gibt, dass das irgendwie, dass Listen geführt werden oder dass es irgendwo aufgenommen wird, wo diese Kinder landen.
Klar. Harte Kost, aber auf jeden Fall wichtig, darüber zu reden. Aber trotzdem danke für das Gespräch. Ich hoffe, dass dieser Propagandaapparat dann auch irgendwie abgeschafft wird. Ich glaube, das ist das größte Problem.
Ja, das hoffen wir auch und wir werden auch weiter, auch von hier aus, alles Mögliche tun, um Ukraine zu unterstützen. Das ist jetzt eigentlich Thema Nummer eins. In jeder ukrainischen Familie.
Ja, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Ganz toll gepasst.
Dankeschön.
Ja, danke.
Sie hörten Geschichten vom Ankommen. Junge Stimmen aus dem postsowjetischen Raum. Ein Kooperationsprojekt der Yuan Praxisstelle Antisemitismus und rassismuskritische Jugendarbeit der Amadeu-Antonio-Stiftung und ManyPod, dem Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Gesellschaft der Vielen.